Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Wir kriegen immer wieder Anrufe hier. Leute rufen an und wollen, dass wir ihre Kinder taufen. Und es gibt einen Grund dafür. Die sind seit Jahren aus der Landeskirche ausgetreten, haben damals daran nicht gedacht, dass sie vielleicht einmal heiraten, Kinder bekommen. Und jetzt stehen sie in einer schwierigen Situation. Das Kind soll getauft werden. Aber um es taufen zu lassen, müssen sie wieder in die Landeskirche eintreten, was sie nicht tun wollen. Und warum sind sie ausgetreten? Meistens wegen der Kirchensteuer. Die wollen es nicht mehr bezahlen, weil sie sehen keine Leistung, die es sich lohnt, aus der Landeskirche. Und so viele sind ausgetreten des Geldes wegen. Und jetzt, wie gesagt, wenn sie ihr Kind taufen lassen wollen, dann haben sie ein Problem. Aber ich möchte eigentlich das Thema Geld ansprechen heute aus 1. Timotheus Kapitel 5. Es geht hier um die Gemeindeordnung bezüglich der Ältesten. Wir haben letzten Sonntag schon das Thema Geld oder materielle Unterstützung von Witwen betrachtet. Und wir haben gesehen, dass Gott Kinder von den Kindern erwartet, dass sie sich um ihren Eltern kümmern. Und heute wollen wir sehen, dass Gott eine gewisse Leistung von den Ortsgemeinden erwartet, den Ältesten gegenüber. Wir werden die Regel für Ältesten heute betrachten. Wir lesen nur die Verse 17 bis 21 gemeinsam. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Heute wollen wir drei Hauptpunkte in dieser Bibelstelle betrachten und zwei Nebenpunkte bezüglich des Umgangs, das heißt, wie Paulus mit der Schrift umgeht. Das sind zwei Nebenpunkte, die ich heute gerne betonen möchte. Die ersten drei Punkte sind, oder Hauptpunkte sind, erstens die biblische Grundlage der materiellen Unterstützung von Ältesten, zweitens die Regel der Zurechtweisung von Ältesten und dann eine starke Ermahnung, nämlich die Zurechtweisung von Ältesten soll ohne Begünstigung einer Person geschehen. Und diese drei Hauptpunkte wollen wir jetzt betrachten. Die zwei Nebenpunkte sind einmal das Evangelium nach Lukas, wird von Paulus Schrift genannt hier. Und das wollen wir sehen. Und zweitens, Paulus benutzt das Alte Testament immer wieder, um seine Lehre zu untermauern. Und daran können wir erkennen, dass das Alte Testament auch für uns ist. Und diese fünf Punkte wollen wir jetzt betrachten. Der erste Hauptpunkt heute ist die materielle Unterstützung von Ältesten. Hier zitiert Paulus von zwei Autoritätsquellen, nämlich von Moses und von Jesus. Er zitiert einmal aus 5. Mose, Kapitel 25, Vers 4. Und wenn wir diese Bibelstelle aufschlagen würden, dann dieser Vers steht da wie eine Insel. Das heißt, es ist schwer, in dem Zusammenhang zu verstehen, was mit diesem Vers gemeint ist. Weil das, was davor geschrieben ist, ist ein anderes Thema. Und das, was danach kommt. Und dieser Vers steht ziemlich alleine da und ist schwer für uns vielleicht zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber wir brauchen nicht raten. Denn Paulus sagt uns, was damit gemeint ist, weil hier in diesem Zusammenhang in Verbindung mit dem Zitat aus Lukas Kapitel 10 Vers 7, nämlich der Arbeiter ist seines Lohnes wert, ist es klar, was mit dieser Aussage gemeint ist. Aber ich denke, um diese Aussage, nämlich du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, um diese Aussage noch klarer zu verstehen, sollen wir 1. Korinther Kapitel 9 aufschlagen. Und da werden wir sehen, dass Paulus diesen selben Vers zitiert, um den gleichen Punkt zu machen. 1. Korinther Kapitel 9. Wir werden ein paar Mal diese Bibelstelle erwähnen heute. So lass uns bitte die Verse 1 bis 16 gemeinsam lesen jetzt. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Aposteln und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das ist unser Zitat aus 1. Timotheus 5, Vers 18. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus um unsertwillen? Denn es ist um unsertwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen. Und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Hier hat Paulus eine Frage gestellt, die uns hilft, diese Bibelstelle zu verstehen. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, diese Aussage aus 5. Mose steht da wie ein Insel und es ist schwer zu verstehen. Und so Paulus stellt die Frage, warum hat Gott das denn geschrieben? Und in dem Zusammenhang geht es um Menschenrechte und Gesetze, für wie die Menschen miteinander umgehen sollen. Und Paulus hat sich selbst die Frage gestellt, hat Gott das geschrieben, nur weil er um Tieren besorgt ist? Und Paulus kam zu, die Antwort für Paulus war, nein, er hat das nicht geschrieben wegen Tieren, sondern unseretwegen. Und dann gibt er uns die Deutung hier. Ich lese nochmal die Deutung vor aus Vers 9. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben. Und da habe ich das schon gelesen, damit die, die arbeiten, Hoffnung haben, etwas zu ernten von ihrer Arbeit. Er sagt, es ist nur logisch und es ist auch biblisch. Und dann argumentiert er weiter ab Vers 11. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. In diesem Zusammenhang benutzt Paulus sich selbst als Vorbild, als Beispiel für eine gewisse Einstellung, die wir als Christen haben sollen. Denn in Kapitel 8 ging es darum, dass manche Brüder oder Glaubensgeschwister, die im Gewissen schwach waren, nämlich die Judenchristen, die waren schwach im Gewissen, was Fleisch anging. Vielleicht ist das Fleisch, das zum Götzen schon geopfert worden ist oder im Namen eines fremden Götter geschlachtet worden ist. Und das war für sie gefährlich, das Fleisch zu essen. Aber für die Heidenchristen war das kein Problem. Und Paulus hat gesagt, zum Schluss kommt Kapitel 8. Wir können einfach Kapitel 8 kurz aufschlagen. Ich wollte diese Bibelstelle nicht auslegen heute, aber ich bin schon dabei. Kapitel 8, Vers 1 lesen wir. Was aber das Götzenfleisch, Opferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und dann in Vers 9 lesen wir, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Und Paulus betont hier, zum Schluss sagt er, so will ich nie und nimmermehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Und da spricht eine gewisse Einstellung, die wir haben sollten. Und um sich selbst als Beispiel zu benutzen, indem er auf etwas verzichtet hat, worauf er ein Recht, einen Anspruch hatte, musste er erstmal begründen, dass er einen Anspruch auf materielle Unterstützung hat. Und das hat er getan in Kapitel 9, die Verse 1 bis 12, hat Paulus seinen Anspruch auf materielle Unterstützung klar dargestellt und gesagt, es ist nur logisch. Die Schrift sagt es auch. Es steht mir zu, aber ich habe keinen Gebrauch davon gemacht. Das ist der Zusammenhang. Aber was wir hier sehen wollen bezüglich unserer Bibelstelle für heute, aus 1. Timotheus 5, ist, wie Paulus diesen Zitat aus dem Alten Testament hier verwendet, nämlich, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Gott hat das geschrieben, unsertwegen, damit die, die am Verkündigung des Evangeliums oder im Dienst des Herrn stehen, dass es jedem klar sein, dass sie einen Anspruch auf materielle Unterstützung haben. Wir werden gleich wieder zurück zu 1. Korinther 9 kommen, aber zuerst lass uns zurück zu 1. Timotheus gehen und die zweite Quelle betrachten oder Autoritätsquelle, nämlich das Zitat von Jesus. Paulus sagte, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Nun, dieses Zitat ist nur in einer Bibelstelle zu finden. Nirgendwo im Alten Testament ist das zu lesen. Es ist nur in Lukas Kapitel 10, Vers 7 zu sehen. Ich weiß nicht, warum die Elberfelder als Parallelstelle Matthäus 10, 10 angibt. Es ist fast genau dieselbe Aussage, aber in Lukas ist es Buchstabe für Buchstabe dieselbe Aussage. Denn in Matthäus wird ein anderes Wort verwendet, nämlich das Wort für Nahrung, das Wort Trophäes für Nahrung, anstatt des Wortes Misthu für Lohn, wie in Lukas 10, 7 und auch hier in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 18. Und so hier ist ein direktes Zitat aus Lukas. Und ich möchte einen Nebenpunkt jetzt stark betonen. Und das ist, dass hier können wir feststellen, dass das Evangelium nach Lukas schon zur Zeit des Paulus geschrieben worden ist. Und dass das Evangelium nach Lukas schon bekannt ist unter den Gemeinden, so dass er es als Schrift zitieren kann. Denn er sagt hier, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und so er zitiert von dem Evangelium nach Lukas als Schrift und sagt uns, dass das, was Lukas geschrieben hat, ist wahr. Und das heißt, wir haben das Evangelium von Lukas von einem Apostel bestätigt bekommen, dass das Wort Gottes ist. Und es ist klar, er meint, dass Jesus dies gesagt hat. Wenn wir jetzt 1. Korinther 9 wieder aufschlagen, wir werden gleich wieder zu 1. Timotheus kommen, lesen wir die Argumente des Paulus weiter da und sehen wir, dass er auch hier diesen Befehl von Jesus erwähnt hat. Ab Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Und ich denke, wenn er vom Herrn spricht, spricht er von Jesus hier. Und ich denke, er meint das, was er hier in 1. Timotheus geschrieben hat. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn man Lukas 10, Vers 7 aufschlägt und auch Matthäus 10, Vers 10, wo das Wort Nahrung benutzt wird, ist es in dem Zusammenhang, wo Jesus die 72 Jünger ausgesandt hat, um zu verkündigen. Und er hat ihnen gesagt, sie sollen nichts mitnehmen. Und dann hat er gesagt, aus Grund dafür, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und so damit hat Jesus begründet, dass die als Aposteln und die als Ältesten, die den Heiligen dienen, ist der Ausdruck da. Die Leute, die den Heiligen dienen, sind doppelte Ehre würdig, nämlich Respekt und materielle Unterstützung. Und so das hat er mit zwei Bibelversen bestätigt oder untermauert. Einmal vom Alten Testament, einmal vom Neuen Testament. Welche Ältesten sind doppelte Ehre würdig, laut dieser Bibelstelle? Es steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre gewürdigt werden. Mit Vorstehen haben wir das schon betrachtet in Kapitel 3. Und wer die Ältesten sind, haben wir auch in Kapitel 3 schon stark betrachtet. Das werde ich hier nicht wiederholen. Aber der Punkt hier ist, dass die den Heiligen dienen, indem sie der Gemeinde verwalten und der Gemeinde einfach gut führen und leiten. Die sind doppelte Ehre würdig. Und was meint er mit doppelte? Ehre ist, man könnte es vielleicht ein anderes Wort, um das Wort Ehre besser zu verstehen, wäre Respekt oder Ehrfurcht. Genau wie die Kinder ihre Eltern ehren sollten, ist hier gemeint, dass Ältesten sollen in der Gemeinde Ehre, die sind ehrewürdig. Und genau wie das Wort Ehre in Bezug auf Witwen benutzt worden ist, in Kapitel 5, Vers 3, Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind, ist materielle Unterstützung auch damit gemeint. Und deswegen spricht er von doppelter Ehre. Einmal auf der einen Seite Respekt, Unterordnung, Ehre und auf der anderen Seite materielle Unterstützung. Aber das sind die nur für Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen. Zweitens, besonders die, die in Wort und Lehre hart arbeiten. Das Wort besonders hier lässt uns klar erkennen, dass nicht alle Ältesten unbedingt dieselbe Haupttätigkeit in der Gemeinde ausführen müssen. Es sind Ältesten, alle Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, sind doppelte Ehre würdig. Aber besonders die, die in Wort dienen. Das Wort besonders lässt uns klar erkennen, dass es manche Ältesten gibt, die vielleicht sich mehr beschäftigen mit der Verwalterdienst der Gemeinde, mit der Führung von der Gemeinde beschäftigen, und dass ein anderer dann kann sich mehr mit der Verkündigung des Wortes beschäftigen. Aber hier betont er, dass die hart arbeiten in der Verkündigung des Wortes, sind besonders materielle Unterstützung würdig. Eine wortwörtliche Übersetzung wäre besonders die sich Abmühenden in Wort und Lehre. Und das ist sehr stark in der Urschrift ausgedrückt. Das Wort soll uns an einen, der im Schweiß seines Angesichts sein Brot verdient, erinnern. Das heißt, die Arbeit eines Pastors oder Ältesten ist in den Augen von Paulus eine harte Arbeit. Es ist eine schwierige Arbeit. Ich denke, damals vielleicht noch mehr als heutzutage, weil wir brauchen nicht zu Fuß überall hingehen. Und wenn er spricht von Dienst in Wort und in der Lehre, er meint nicht nur, dass er viel Zeit im Büro verbringt und das Wort studiert und Predigten vorbereitet. Ich habe mit Trafe heute Morgen darüber gesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aposteln und die Ältesten damals sich so viel Mühe mit der Predigtvorbereitung gegeben hatten, wie wir heutzutage. Dass sie alle Punkte aufgeschrieben hatten, dass sie wirklich so vorsichtig war, dass sie eine schöne Einleitung hatten, dass die Leute anpacken und mit hineinziehen, dass sie ein schönes Schlusswort hatten und so weiter. Ich denke, sie haben eher vom Herzen über das Wort gesprochen und dass sie Probleme, die sie in den Ortsgemeinden gesehen haben, dass sie das Wort genommen haben und das Wort auch angewendet haben. Es ist klar von 1. Timotheus Kapitel 3, dass Ältesten müssen eine gewisse, ich sage, Körperschaft der Erkenntnis schon besitzen. Auch wenn man Titus Kapitel 1, Vers 9 liest, die müssen in der Lage sein, mit der gesunden Lehre zu dienen Und das heißt, Menschen zurechtzuweisen, ermahnen. Und so, wir stellen so viel Wert heutzutage auf die Vorbereitung für eine einzige Predigt. Und so viel Zeit geht auch damit verloren. Pastoren sollen nicht dumm sein. Sie sollen die Schrift auch fleißig studieren. Aber hier betont Paulus eher die Verkündigung des Wortes als die Vorbereitung dafür. Die sind miteinander verbunden. Aber damals waren sie unterwegs, tatsächlich überall, um das Evangelium zu verkündigen. Und sie mussten meistens zu Fuß gehen. Und das hat sehr viel Zeit gefordert. Die Leute, manche mussten, vielleicht konnten nicht in die Gemeinde kommen, die mussten besucht werden. Und das war auch ein Teil der Arbeit, die hier gemeint ist. Aber heutzutage muss ich auch sagen, dass die Arbeit als Ältesten, als Hirten in der Gemeinde ist immer noch streng, anstrengend. Es gibt selten einen Samstag, wo ich gut schlafe. Ich bin erst um 1 Uhr gestern Abend eingeschlafen und ich bin um 7 heute Morgen aufgestanden. Es ist immer so, dass wenn ich dran bin zu predigen, das Wort weiterzugeben, da ist eine gewisse Aufregung dabei, dass ich kann einfach nicht gut schlafen dabei. Ich fühle mich auch nicht bequem, wenn ich vor euch stehe. Ich sehne manchmal danach, in einen Gottesdienst zu kommen, wo ich nicht dran bin, wo ich wirklich ein klares Wort von dem Herrn hören kann, ohne mich dafür vorbereiten zu müssen. Aber ich sage euch, ich denke, Paulus hat die richtigen Wörter gewählt hier. Es ist eine gewisse Arbeit dabei, selbst wenn man nicht mit einem Schaufel in der Hand hauptsächlich arbeitet. Es ist nicht leicht, deine Gedanken ständig, einzuschärfen oder auf Situationen in der Gemeinde zu konzentrieren, dass du ständig auf Menschen in der Gemeinde. Ich habe Juan schon gesagt, er ist seit 3 Wochen nicht mehr da. Ich habe solche Sorgen gehabt. Bei den Ältesten ist es manchmal wie bei dem Vater, der seine Tochter hat ihr ersten Date. Und es ist schon 10 Uhr und sie ist noch nicht zu Hause und er wartet an der Tür ganz nervös. Wann kommt sie endlich nach Hause? Und so ist das bei den Pastoren auch. Die tragen, und sie sollen es auch. Diese Sorge sollen sie für die Kinder Gottes tragen. Und diese Sorge hatte ich voran seinetwegen, weil ich wusste nicht, wo er wohnt hier im Dorf. Ich wusste gar nicht, wie ich mich in Verbindung mit ihm setzen. Und 3 Wochen war er nicht da. Und ich habe so stark gebetet, dass er kommt. Auch Jürgen, er war einmal hier und dann plötzlich nicht mehr. Und ich dachte, was ist mit ihm passiert? Er hat gesagt, er kommt wieder. Und ich habe diese Woche für euch beiden sehr stark gebetet. Und ihr seid beide da. Ich freue mich auch darüber. Aber die Arbeit in Wort ist auch eine Arbeit, die mit Gebet verbunden ist, mit viel Nachsinnen und Überlegen und auch Ringen mit dem Text. Ich muss euch ehrlich sagen, manchmal verstehe ich nicht genau, was gemeint ist in der Bibelstelle. Und ich muss wirklich viel Zeit dafür verbringen, darüber nachzusinnen und denken, was bedeutet diese Bibelstelle? Und nachdem ich schon verstanden habe, was die Bibelstelle bedeutet, da muss ich darüber nachsinnen und denken, Herr, warum ist das wichtig für unsere Gemeinde? Warum muss Matthias und Bettina das hören? Warum ist das wichtig für sie? Und solche Gedanken müssen wir machen als Hirten und als Ausleger. Und es ist klar, je mehr Zeit man dafür hat, desto besser kann man die Arbeit auch tun oder gewissenhafter kann man die Arbeit tun. Und so ist es auch zum Vorteil der Gemeinde, wenn Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, besonders die, die sich abmühen in Wort und Lehre. Es ist nur ein Vorteil für die Gemeinde, wenn die Gemeinde genug Geld spendet, dass sie auch finanziell oder materiell unterstützt werden können. Ich möchte an dieser Stelle von Pastor Lito aus den Philippinen reden, weil hier wird es nicht gesagt, wie viel sollen sie bekommen. Es steht nur, dass sie es würdig sind. Und es ist klar, dass in einer ganz kleinen Gemeinde die Fähigkeiten sind nicht da, ein Pastor oder 2 Pastor oder mehrere Ältesten vollzeitig zu unterstützen. Es ist einfach, die Möglichkeit ist nicht da. Und Pastor Lito aus den Philippinen, er hat eine sehr gute Arbeitsstelle in Manila gehabt. Und er hat ein Auto, der hat Ansehen, der hat alles, wonach ein Filipino träumt, hatte er. Und der hat das alles aufgegeben, um in wo er wohnte, weil das ist 2 Stunden Fahrt von wo er wohnte bis nach Manila. Und er musste jeden Tag dahin und das war mehr als 2 Stunden meistens. Er war so 5 bis 6 Stunden unterwegs, hat gearbeitet, hat keine Zeit dann für die Gemeinde. Und die Gemeinde war in der Not. Der Pastor hat Geld geklaut von der Gemeinde, war wirklich meines Erachtens kein Christ gewesen und er musste die Gemeinde verlassen. Und dann standen sie da ohne Pastor. Und Pastor Lito hat jahrelang in der Gemeinde unterrichtet, als Lehrer, und die wollten ihn als Pastor haben, und er musste entscheiden, gebe ich meine sichere Arbeitsstelle ab, um diese kleine Herde zu hüten? Und er hat sich dafür entschieden, ja, ich gebe meine Arbeitsstelle ab, und er wusste nicht, wie er klarkommen sollte. Und er hatte auch zu der Zeit 3 Kinder. Und aber ein Bruder in der Gemeinde hat ihm gesagt, Brother Eddie, hat ihm gesagt, Pastor Lito, du wirst immer Reis haben. Er hat Reisplantage gehabt und er hat immer dafür gesorgt. Er hat immer große Säcke Reis immer geliefert. Also Pastor Lito hat immer Reis gehabt. Manchmal nichts mehr dazu, vielleicht ein bisschen Sojasauce, aber der hat immer Reis gehabt. Und die haben eine ganz schwere Zeit durchgemacht. Aber Pastor Lito würde dir sagen, das war eine ganz kostbare Zeit in seinem Leben, wo er lernen musste, dem Herrn zu vertrauen. Ich habe sehr viel Respekt für diesen Menschen. Aber auch für die Gemeinde. Weil diese kleine Gemeinde, die waren so arm, sind es immer noch, sehr, sehr arm. Aber sie haben alles getan, damit er keinen Mangel gelitten hat. Und diese Einstellung zwischen Gemeinde und den Hirten ist, was Paulus hier ansprechen will. Er will nicht nur alles steril regeln, das muss so sein in der Gemeinde, das ist unsere Gemeindeordnung, es muss getan werden, sodass es gezwungen wird, sondern diese Liebe, diese Ehrfurcht, dieser Respekt soll da sein, sodass die Gemeinde das als selbstverständlich sieht, dass sie daran teilnehmen wollen, dass ihre Hirten mehr Zeit für den Dienst und für ihre eigenen Familien haben, indem sie materielle Unterstützung bekommen und nicht arbeiten müssen, wie Paulus das über Petrus und den anderen Aposteln erzählt hat in 1. Korinther 9. Er sagte, mussten nur ich und Barnabas so leben, dass wir arbeiten und dienen. Und ich möchte kurz etwas dazu sprechen. Viele Leute wollen 1. Korinther 9 als Begründung dafür benutzen, dass Pastoren nicht unterstützt werden sollten. Aber das ist nicht der Fall da. Paulus stellt sich da aus Ausnahme und das durch seine eigene Entscheidung. Der hat sich dafür entschieden, weil es so viele Feinde gegeben hat in der Gemeinde. Wenn du könntest das aufschreiben, wir werden die Zeit dafür nicht nehmen. Aber wenn du 2. Korinther Kapitel 11 aufschlägst und die Verse, ich glaube, 1 bis 9 liest oder besonders 7 bis 9, sagt er, warum er das getan hat. Wir können das kurz tun. 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 7 bis 9. Er sagte, oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte? 2. Korinther Kapitel 11, Vers 7. Oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, indem ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, denn meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. Wenn man Apostelgeschichte 18 liest, es steht, Paulus musste, der hat Zelten gebaut, gemacht, zusammen mit Priscilla und Aquila. Und es sagte, aber als Brüder, als Timotheus und noch ein Bruder zu ihnen kam aus Mazedonien, hatte dann vollzeitig das Evangelium verkündigt. Vorher steht es in 1. Korinther, in Apostelgeschichte 18, wo Paulus in Korinth ist, dass er dort mit seinen Händen gearbeitet hat und nur am Sabbat hat er das Wort verkündigt. Und ich muss euch sagen, die Schlachter und die Elbefelder Übersetzung sind meines Erachtens total daneben in 1. Korinther, in Apostelgeschichte 18, Vers 5. Die Luther-Übersetzung und die Menge-Übersetzung treffen den Punkt genau, wo sie sagen, bis zu der Zeit musste die ganze Woche arbeiten, konnte nur am Sabbat verkündigen. Und dann, als diese Brüder ankamen, mit finanzieller Hilfe, dann konnte er vollzeitig die Verkündigung weitergeben. Und ich muss sagen, alle englischen Übersetzungen übersetzen es auch so. Und ich denke, in Apostelgeschichte 18 ist das klar. Warum will ich das sagen? Obwohl Paulus in Korinth auf finanzielle Unterstützung von der Gemeinde dort verzichtet hat, hatte nicht auf materielle Unterstützung komplett verzichtet, weil hier sagt er, andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch, damit er vollzeitig sich damit beschäftigen, jeden Tag auf den Markt predigen konnte. Und so, wir sehen, dass Paulus, obwohl er ab und zu darauf verzichtet hat, damit keiner ihn böse Vorwürfe machen konnte, dass er es nur wegen des Geldes tut, hat es nicht immer getan. Gut, ich denke, es ist jedem klar, wie es sein soll in den Ortsgemeinden. Jetzt schlagen wir wieder 1. Timotheus Kapitel 5 auf. Und jetzt wollen wir den zweiten Punkt heute betrachten, nämlich die Regel für das Zurechtweisen eines Ältesten. Wir lesen hier, dass eine Anklage von nur einem Menschen, dass diese Anklage nicht geachtet werden sollte. Eine Anklage gegen einen Ältesten soll erst geachtet werden, unter die Lupe genommen werden, wenn es von mindestens zwei Menschen gebracht wird. Warum ist das so? Es gibt immer wieder Menschen, die Probleme machen wollen und sie sehen Dinge, sie haben eine falsche Perspektive oder sie sind angetroffen. Das heißt, der Älteste spricht mit denen über Sünde in ihrem Leben, die sind beleidigt und dann suchen sie nach etwas vielleicht. Und er sagte, wie es im Alten Testament, und wieder Paulus stützt sich auf das Gesetz Mose. Es müssen zwei oder drei Zeugen geben, immer. Und er sagte bezüglich Ältesten genauso. Es müssen zwei oder drei geben, die ihn anklagen. Dann soll das unter die Lupe genommen werden. Es soll untersucht werden. Und wenn es festgestellt wird, dass ein Ältester tatsächlich gesündigt hat, dann soll er vor der gesamten Gemeinde zurechtgewiesen sein. Das macht man nicht mit normalen Mitgliedern. Ich glaube nicht, dass wenn zwei Jugendliche, die verlobt sind, vor der Ehe in Unzucht fallen und sie kommen und erzählen das den Pastoren und Buße tun, dass man sie vor der Gemeinde schleppt und das der ganze Gemeinde erzählt. Das wird in vielen Gemeinden gemacht aufgrund dieser Bibelstelle. Aber das ist grauenhaft. Ich denke, man verletzt unnötig den Menschen. Es steht in Matthäus Kapitel 18, dass der erste Schritt der Gemeindezucht ist, unter vier Augen mit jemandem zu reden, der gesündigt hat. Und wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Das heißt, es gibt keinen zweiten Schritt mehr. Aber was Ältesten betrifft, haben wir eine andere Regel hier. Die Latte ist höher für Ältesten. Und wie erklärst du es der Gemeinde, dass Tim auf einmal zurücktreten muss als Ältester, wenn ich so eine harte Sünde getan habe? Es muss erklärt werden. Die müssen verstehen, warum ich nicht mehr im Dienst stehe. Und das muss der Gemeinde gesagt werden. Und es gibt einen zweiten Grund, warum das getan werden muss. Es steht hier in Vers 20, die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen, und ich denke übrigen Ältesten, Furcht haben. Damit sie verstehen, dass sie nicht, wie soll man das sagen? Sie sollen nicht herrschen, sie sollen nicht auftreten, als ob sie besser sind als alle anderen. Und sie sollen daran denken, dass sie auch anfällig sind, dass sie auch in die Sünde fallen können. Und so ist es wichtig, dass Ältesten vor allem zurechtgewiesen werden. Ein dritter Punkt. Und hier haben wir eine ganz starke Warnung an Timotheus. Und ich denke, diese Warnung gilt für jeder, der in der Gemeindeleitung steht. Wir lesen hier in Vers 21, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Na, ist es klar, Paulus will was Wichtiges sagen, oder? Wenn er sagt, ich meine, er wendet eine Sprache an hier, die uns solchen Augen gibt. Wir denken, Mensch, was will er jetzt sagen? Was könnte so wichtig sein, dass er den Satz so formulieren würde, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Nicht alle waren in dem Kurs von Remsen neulich, wo er das erklärt hat, was die auserwählten Engel sind. Das sind die Engel, die Gott vor Sünde geschützt hat, indem er sie vor Gründung der Welt auserwählt hatte, nicht zu sündigen. Die sind errettet, in Gott es nicht zugelassen hat, dass sie die Rettung nötig hätten, sozusagen. Und das sind die auserwählten Engel, die Gott vor dem Sündenfall des Teufels geschützt hat, damit sie nicht in die Sünde fallen. Und so er meinte, die ganze Engel, die jetzt bei dem Herrn sind, im Angesicht aller Engel, diese ganze Herren von Engeln, die im Himmel sind, bei Gott und Jesus Christus, der neben dem Vater sitzt, in ihren Angesicht, ich gebe dir eine Warnung, eine Ermahnung, ein Befehl, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Pastoren, denn es spricht Älteste, dürfen die Person nicht ansehen. Selbst wenn es ein guter Freund ist, der in die Sünde fällt, so vor allen, es soll er vor allen zurechtgewiesen werden. Die Versuchung, eine Sünde zu vertuschen, mag durch eine Beziehung zwischen Ältesten sehr groß sein, aber es darf nicht zugedeckt werden. Seine Sünde muss aufgedeckt werden und er muss bloßgestellt werden vor der Gemeinde. Und Paulus sagte, es soll nichts vertuscht werden. Gerade was die Gemeindeleitung angeht, ich befehle dir vor Gott, dass die Person nicht angesehen wird. Das ist wichtig. Wie oft sehen wir die Person an? Wir gönnen einem Menschen etwas, was wir an anderem nicht gönnen werden. Das sei ferne. Aber besonders bezüglich der Gemeindeleitung. Wir dürfen keine Sünde in der Gemeinde erdulden, aber besonders in der Leitung der Gemeinde. Und Paulus hat das hier ganz klar ausgedrückt. Ich habe zwei Hauptanwendungspunkte für uns heute. Die Bibelstelle haben wir jetzt schon betrachtet. Der erste Anwendungspunkt habe ich durch die Geschichte von Pastor Lito auf den Philippinen schon eigentlich dargestellt. Diese Beziehung, diese Einstellung, die da sein sollte zwischen Gemeinde und der Gemeindeleitung. Wenn Älteste, die der Ortsgemeinde gut vorstehen, Respekt und materielle Unterstützung würdig sind, woher soll dann der Respekt und die materielle Unterstützung herkommen? Von der Gemeinde, das ist klar. Und so, das ist eine klare Anwendung an euch. Und ich muss euch ehrlich sagen, Kapitel 6 wird ganz hart sein. In Kapitel 6 spricht Paulus dann direkt die Geldliebe an. Er spricht direkt den Umgang mit Geld an. Und er sagt Timotheus, er soll die Geldliebe, er soll davon fliehen, dass er wirklich so viel Abstand nehmen sollte, weil er sagte, die Geldliebe ist ein, weil ich kann das jetzt nicht so richtig zitieren, ich lese es vor. Er sagte, dass viele von dem Glauben abgeirrt sind. Er sagt, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und ich muss euch sagen, als ich zurück in Amerika neulich war, es war für mich sehr, sehr traurig. Die Amerikaner sind so materialistisch geworden. Ich habe mit Ray Galinsky, unser Missionspastor, ihr habt ihn auch kennengelernt, als er hier war, er hat mir gesagt, dass er sieht das als Nummer eins Problem unter christlichen Jugendlichen in unserer Gemeinde, Heimatgemeinde, ist, dass sie lieben Dinge. Ihre Eltern haben so viel verdient, es gab in diesen 80er Jahren, haben sie durch die Aktien, also 18% jedes Jahr gewonnen und die sind sehr, sehr reich geworden. Die Leute verdienen auch sehr viel in der Gegend und sie haben den Kindern alles, was das Herz begehrt, gekauft. Neue Quad, wenn sie das haben wollten, vielleicht zwei, weil es zwei Kinder gibt und sie streiten sich darüber, mehrere Fernseher im Haus. Ja, es muss vier Autos sein, wenn zwei Teenagers da sind, die über 16 sind. Einmal für den Mann, einmal für die Frau, einmal für jedes Kind. Und die sind so materialistisch geworden, dass sie weit über das, was sie verdienen, hinaus leben. Und es geschweige denn, dem Herrn etwas davon abzugeben. Und ich sage euch, der Herr hat es uns niemals überlassen, wie viel wir geben. Oder wie wenig wir geben. Er hat uns ein Minimum schon in seinem Wort gegeben. Und das ist 10%. Ich glaube fest daran, dass nirgendwo im Neuen Testament wird dieses Prinzip des Gebens aufgehoben. Und ich denke, wir sollen uns anstrengen da. Viele von uns haben unsere Träume, wir wollen sie erleben. Und ich sage nicht viele von uns, weil ich denke, unsere Gemeinde, das ist der größte Teil von euch geben und sehr gewissenhaft vor dem Herrn. Aber ich möchte euch eine Warnung hier geben, die wir genauer betrachten werden, wenn wir Kapitel 6 durchnehmen. Wir sollen das Herz ständig prüfen als Christen. Ich möchte mein Herz ständig prüfen, wie gehe ich mit dem Geld um. Denn es ist eine große Falle, die Geldliebe. Und Paulus nennt es Götzendienst. Und es steht, man kann nicht Gott und Geld dienen. Warum habe ich das erwähnt? Linda hat mir erzählt, weil in Russland die Pastoren werden nicht finanziell unterstützt. Es kann eine Gemeinde von 1200 Menschen sein und die kriegen keine finanzielle, materielle Unterstützung. Die mussten arbeiten und versuchen, in den Gemeinden zu dienen. Und Linda hat mir gesagt, sie sagte, Tim, wenn Sie nur, sagen wir, ein Euro, wenn jede Familie nur ein Euro oder Gemeindemitglied nur ein Euro im Monat spenden würden, hätten sie 1200 Euro im Monat zur Verfügung da in den Ortsgemeinden. Und das wäre, und die Pastoren in diesen Gegenden brauchen nur 200 Euro, um klarzukommen. Da könnten sie 6 Pastoren damit unterstützen. Und der Punkt ist, es kommt nicht mal im Kopf. Das heißt nicht, dass die Leute geldliebend sind, weil sobald es eine Bauphase gibt oder sonst was, die Leute packen das Geld aus. Die nehmen das Geld, was sie zur Seite gelegt haben, und sie geben sehr freigebig für solche Dinge. Aber dieses Prinzip, dass Ältesten unterstützt werden sollen, das verstehen sie nicht. Und das ist zu ihren eigenen Schaden und zu den Schaden den Kindern der Pastoren. Ich sage euch, die schlechtesten Kinder in den Gemeinden in Amerika sind die Kinder von Pastoren. Wirklich, meistens. Weil die Pastoren sind so beschäftigt mit der Gemeinde, dass sie keine Zeit für ihre eigene Familie haben. Und das sind auch welche, die schon materielle Unterstützung bekommen. Und so ist es wichtig für uns, an diesen 5 Versen zu denken, hier aus 1. Timotheus. Die zweite Anwendung ist, betet für die Ältesten. Ältesten können sündigen. Das weiß ich. Meine Güte, wie ich so oft gesündigt habe, in meinem Gedanken oder mit meiner Zunge, mit meiner Einstellung anderen gegenüber. Vielleicht kritisiert einer meine Predigt und dann die ganze Woche lang denke ich über ihn schlecht. Ich bilde mir etwas ein, was gar nicht da ist. Verstehst du? Wir sind so anfällig. Und betet für uns, damit wir nicht sündigen. Weil wenn ein Ältester sündigt, kann es sehr, sehr viel Schaden in die Gemeinde anrichten. Das sind 2 konkrete Punkte der Anwendung. Das sind sehr praktische Bibelstellen, wie die wir jetzt hier in 1. Timotheus durchnehmen. Man könnte den 1. Timotheusbrief fast als Gemeindeordnung für eine Ortsgemeinde betrachten. Da sind die Regeln, für wie wir miteinander umgehen sollen. Lass uns beten.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.